Juden, sie waren nicht mehr der Mittelpunkt der Erde, sie waren nicht mehr der Bezugspunkt, der Geschichte, sondern sie waren ein Untertanenvolk geworden. Dass es so kommen würde, hatte allerdings Mose in 5. Mose 28 angekündigt. Wir wollen dazu zuerst lesen 5. Mose 28, den Vers 13. Fünfter Mose 28, Vers 13, und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer höher kommen und nicht abwärts gehen, wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute zu beobachten und zu tun gebiete. Aber es kam dann so, dass das Volk Israel sich vom Wort Gottes abwandte und entsprechend wurden die Nationen zum Haupt und Israel wurde zum Schwanz. 5. Mose 28, wir lesen die Verse 43 und 44. 5. Mose 28, die Verse 43 und 44. Der Fremdling, der in deiner Mitte ist, wird höher und höher über dich emporkommen und du wirst tiefer und tiefer hinabsinken. Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen. Er wird zum Haupt, du aber wirst zum Schwanz werden. Wir können sogar ein präzises Ereignis nennen, wo das geschah, wo Gott das dann auch dem Volk selbst deutlich machte, und zwar alles heidnische Heere Jerusalem belagerten, zerstörten und den Tempel zerstörten. Da waren die Heiden zum Haupt geworden, Israel war zum Schwanz geworden. Kurz danach offenbart Gott einem jungen jüdischen Mann im babylonischen Exil den Traum des babylonischen Königs Nebukadnezar. Und in diesem Traum, das ist Daniel, in diesem Traum sieht Nebukadnezar ein Standbild aus 4 Metallen. Und dann sagt Daniel, du bist das Haupt von Gold. Das Haupt, nicht Israel, das Haupt, nicht Juda, sondern der babylonische Herrscher, das babylonische Reich. Du bist das Haupt von Gold. Und das hat Daniel schon verstanden, was das heißt. Wir sind jetzt ein Untertanenvolk geworden. Die Juden konnten aus dem babylonischen Exil nur zurückkehren, weil ein heidnischer König diesen Erlass ausgab, dass alle Juden zurückkehren dürfen nach Jerusalem. Der persische Großkönig Kores. Und nur deshalb konnten sie auch anfangen, den Tempel zu bauen. Und dann gab es Widerstand und dann kam ein weiterer Erlass eines nachfolgenden Königs, der den Juden den Weiterbau verbot. Und so hörten sie auf, weiter zu bauen. So waren sie von der Gunst heidnischer Könige abhängig. Und da wäre, wie ich vorhin schon sagte, die Versuchung sehr groß gewesen, dass sie dachten, wir werden jetzt für immer von Gott auf die Seite gestellt bleiben, verstoßen sein. Und dann sendet eben Gott seine Propheten und zeigt damit, ja, ihr seid eurer Sünden wegen immer noch ein Untertanenvolk, aber ich bin mit euch, ich bin bei euch, ich führe euch. Und ich bin daran, trotz eures Versagens, bin ich daran, meine Heilsabsichten unter euch und durch euch zu verwirklichen. Und diese Botschaft, die Gott dem Sacharja gab, muss ihm besonders viel bedeutet haben, denn Sacharja war ein Priester. Und ein Priester ohne Heiligtum, ja, das ist wie ein Priester, dem das Leben selbst genommen ist. Dass Sacharja ein Priester war, das erkennen wir aus Nehemia Kapitel 12, Verse 1, 4, 14 und 16. Nehemia Kapitel 12, Das steht im Vers 1, Nehemia 12, Vers 1. Und dies sind die Priester und die Leviten, welche mit Zerubabel, dem Sohn Shealtiels und Jeschua hinaufzogen. Also die Priester, die aus Babylon nach Jerusalem zurückkehrten. Dann steht unter diesem Priester Vers 4, Iddo. Dann Nehemia 12, Vers 12, in den Tagen Joachims waren Priester, Häupter der Väter, und jetzt wird das Geschlechtsregister zurückgeführt von Seraja, Meraja, von Jeremia, Hanania, von Esra, Meschullam, von Amaria, Jochanan, von Meluki, Jonathan, von Shebania, Josef, von Harim, Adna, von Merayot, Chelkai, von Iddo, Zacharia. Also ein Vater oder Großvater Zacharias war Iddo und gehörte zu den Priestern. Also war Zacharia Priester. Zacharia 1,1, im achten Monat des zweiten Jahres des Darius geschah das Wort des Herrn zu Zacharia, dem Sohn Berekias, des Sohnes Iddos. Iddo war also sein Großvater, den Propheten. Er war Priester und Prophet. Das war Hesekiel auch, war Priester, der dann vom Herrn zum Propheten berufen wurde. Auch Jeremia war Priester. Und es war für den Priester besonders schwer, diesen Umstand zu tragen. Das Haus Gottes ist noch nicht aufgebaut. Gerade ihm gibt dann Gott diese Trostbotschaft, die er an sein Volk weiterreichen kann. Nun schauen wir uns den Inhalt des Buches Zacharia im Überblick an. Das Buch ist sehr einfach gegliedert. Zuerst hat Zacharia eine Reihe von Botschaften zur Gegenwart Jerusalems. Die Kapitel 1 bis 8 sind alles Botschaften, die sich auf die Umstände seiner eigenen Zeit beziehen und natürlich darüber hinaus, also in diese Zeit hinein und bezogen auf diese Umstände, dann auch Verheißungen geben von kommendem Heil. Aber es sind Botschaften zur Gegenwart Jerusalems. Dann ab Kapitel 9 bis zum Ende des Buches Botschaften zur Zukunft Jerusalems. Und zwar ist es so, dass in den Kapiteln 19 und 11 Botschaften enthalten sind, die von der Zeit handeln, da nicht mehr die Perser Herren sind im ganzen alten Orient, sondern die Griechen und nachher die Römer. Kapitel 9 beschreibt sogar den Feldzug Alexanders des Großen durch Palästina. Und Kapitel 11 spricht von der Zeit, da die Römer in Palästina herrschen. Und dann die Kapitel 12, 13 und 14, die sprechen von der Endzeit, die noch aussteht. Also von der letzten Bedrängnis und Drangsal Jerusalems und Judas, die zum zweiten Kommen des Messias führt. Also das sind die zwei großen Hälften. Dann kann man dieses Buch dann weiter unterteilen. Also die Botschaften zur Gegenwart Jerusalems, die bestehen aus zwei Botschaften. Zuerst, eine erste Botschaft ist eine ganz grundlegende, allen prophetischen Dienst charakterisierende Botschaft. Die werden wir jetzt gleich lesen. Die zweite Botschaft besteht aus 8 Nachtgesichten. Und die werden wir in diesen Abenden miteinander behandeln. In 8 Nachtgesichten wird die Befreiung und endgültige Wiederherstellung Jerusalems und Judas geschaut. Gut, die weiteren Botschaften, mit denen können wir uns in diesen Tagen nicht befassen. Die dritte Botschaft ist eine Botschaft über eigenwilligen und rechten Gottesdienst und Wiederherstellung. Die vierte Botschaft, die Kapitel 9 bis 11, ist eine Botschaft an die Nationen und Jerusalem. Und die Kapitel 12 bis 14, eine Botschaft über die letzten Tage Jerusalems und das zweite Kommen des Messias. Müsste man dort ergänzen. Das zweite Kommen des Messias. Ja, jetzt wollen wir die Verse 1 bis 6 im ersten Kapitel miteinander lesen. Sacharja 1, die Verse 1 bis 6. Im achten Monat, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zu Sacharja, dem Sohn Berekias, des Sohnes Iddos, dem Propheten. Also, der Herr ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter und spricht zu ihnen, so spricht der Herr der Heerscharen. Kehrt zu mir um, spricht der Herr der Heerscharen, und ich werde zu euch umkehren, spricht der Herr der Heerscharen. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen und sprachen, so spricht der Herr der Heerscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Handlungen. Aber sie hörten nicht und merkten nicht auf mich, spricht der Herr. Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig? Doch meine Worte und meine Beschlüsse, welche ich meinen Knechten, den Propheten, gebot, haben sie eure Väter nicht getroffen? Und sie kehrten um und sprachen, so wie der Herr der Heerscharen vorhatte, uns nach unseren Wegen und nach unseren Handlungen zu tun, also hat er mit uns getan. Wir haben hier eine ganz grundlegende Botschaft, die alle prophetischen Botschaften charakterisiert. Hören auf Gottes Wort bringt Segen, nicht hören auf Gottes Wort bringt Unheil. Ganz einfach. Hören bringt Heil, nicht hören Unheil. Ganz einfach. Ist nicht schwer zu verstehen. Kann jeder verstehen. Nun, die Schwierigkeit liegt ja nicht in der Botschaft, sondern die Schwierigkeit liegt bei uns. Wir sind der schwierige Teil in dieser Sache. Und es braucht sehr viel, bis ein Mensch anfängt auf Gottes Reden zu hören und sich Gottes Reden zu stellen und Gottes Reden anzunehmen und zu beherzigen. Und so musste Gott mit Israel lange Wege gehen und notvolle Wege gehen, um das Volk zum Gehorsam zu erziehen. Und Gott ist beständig daran, das auch heute an Menschen zu tun. Und wenn er dich schwierige Wege führt, dann mag das damit zusammenhängen, dass er daran ist, dich zu erziehen und dich zu lehren, auf sein Wort zu hören und es zu beherzigen. Denn Hören auf sein Wort bringt Heil, nicht Hören auf sein Wort bringt Unheil. Nun, Sacharjas Botschaften sind datiert. Und das müssen wir uns jetzt ansehen. Seine erste Botschaft, er ging im zweiten Jahr des Königs Darius. Das heißt im Jahr 520. 520 vor Christus. Im gleichen Jahr begann Haggai zu weissagen. Haggai, Kapitel 1, im zweiten Jahr des Königs Darius. Allerdings, 2 Monate früher, nämlich im 6. Monat, während Sacharja im 8. Monat weissagte. Nun, es war ja so gewesen, dass die Israeliten, sie waren, oder die Juden, müssen wir präziser sagen, waren aus Babylon zurückgekehrt im Jahr 537 vor Christus. Und sie hatten vom Großkönig Kores den Auftrag, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen, und sie begannen damit den Grund zu legen, Altar zu errichten und schon zu opfern. Das war im Jahr 537. Davon berichtet Esra Kapitel 3, die Verse 1 bis 4, wie sie das tatsächlich taten. Esra 3, Verse 8, 1 bis 4. Und als der siebte Monat herankam und die Kinder Israel in den Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem und Jeschua, oder Josua, der Sohn Jozadaks und seine Brüder, die Priester und Zerubabel, der Sohn Shealtiels und seine Brüder, machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie geschrieben steht im Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Es genügt einmal soweit. Dann in Kapitel 3, Vers 10 steht, Esra 3, Vers 10, und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, ließ man die Priester in ihrer Kleidung hintreten. Also sie legten auf den Grund zum Tempel. Aber dann gab es Anfeindung, und es kam ein neuer Erlass vom nachfolgenden König, vom Ahasveros, und der hat den Tempel, den Weiterbau am Tempel verboten, und die Juden ließen sich einschüchtern, und dann erweckt Gott Propheten, die Propheten Haggai und Zacharia, Esra Kapitel 5. Esra Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Und Haggai der Prophet und Zacharia, der Sohn Iddos, die Propheten weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua oder Josua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, welche sie unterstützten. Also das war die unmittelbare Aufgabe dieser beiden Propheten, das Volk Gottes dazu zu bewegen oder die Juden dazu zu bewegen, am Tempel weiterzubauen und den Bau des Tempels zu vollenden. Und das geschah, also diese beiden Propheten traten auf im Jahr 520, also 17 Jahre, nachdem sie schon angefangen hatten, aber dann aufgehört hatten. Im Jahr 537 hatten sie angefangen und es dauerte bis 520, bis sie wieder fortfuhren mit dem Bau. Und durch die Weissagungen Haggas und Zacharias vollendeten sie im Jahr 516. Den Bau des Tempels. Das steht in Esra 6, in den Versen 14 und 15. Esra 6, die Verse 14 und 15. Und die Ältesten der Juden bauten, und es gelang ihnen, durch die Weissagung Haggais des Propheten und Zacharias des Sohnes Iddos. Und sie bauten und vollendeten, nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl Kores und Darius und Artasastas des Königs von Persien. Hier sehen wir übrigens diese eben besondere Situation, in der die Juden waren. Ja, durch die Propheten standen sie unter Gottes Befehl, aber gleichzeitig standen sie auch unter dem Befehl heidnischer Könige. Sie waren und blieben ein Untertanenvolk. Aber Gott war mit ihnen. In seiner großen Güte, in seiner Gnade, sandte Propheten, und so hatten sie gelingen. Und nun schauen wir die präzise Datierung dieser Weissagungen Haggais und Zacharias an, denn die geben der ersten Botschaft des Propheten Zacharia, wenn wir sie beachten, zusätzliches Profil. Also Haggai begann 2 Monate vor Zacharia mit seinen Weissagungen. Die erste Weissagung Haggais, Haggai 1, das war eine Rüge an das Volk. Ihr schaut nur für euch, ihr wohnt in schönen getäfelten Häusern und das Haus Gottes wird nicht gebaut. Und das Volk hörte auf die Weissagung Haggais und begann zu bauen. Dann Haggai 2. Haggai 2. Im siebten Monat, am 21. des Monats, also immer noch im Monat, bevor Zacharja anfing, Zacharja begann im achten Monat, also im siebten Monat, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai also: Rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Landpfleger von Juda, und zu Josua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überrest des Volkes, und sprich: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und das wussten die damals Bauenden. Und in Esra steht ja, dass die Alten, die den alten Tempel noch gesehen hatten, also da waren 80, 90-jährige Männer und Frauen noch da, die nach diesen 70 Jahren Exil zurückgekehrt waren, die hatten vielleicht als 15-Jährige oder 20-Jährige den Tempel Salomos noch gesehen. Und als sie sahen die Grundrisse, die Mauern des neuen Tempels, haben sie geweint. Nichts im Vergleich zum Tempel Salomos, das wird viel bescheidener sein, das Ganze. Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Sie weinten. Und jetzt kommt diese Botschaft Zacharias im achten Monat. Diese Botschaft, die wir eben gelesen haben, seine erste Botschaft in den Versen 2 bis 6. Ja, es stimmt, der jetzt erstehende Tempel würde nicht so prächtig sein wie der Tempel Salomos. Aber es hilft nicht zu klagen. Es hilft nicht zu weinen über vergangene, verflossene Herrlichkeit, zu trauern und verflossenen, besseren Tagen nachzuweinen, hilft nicht. Das ist übrigens sehr dumm, sehr töricht. Es ist zwar in Ordnung, dass wir auch einmal traurig werden über Dinge, die wir verkehrt gemacht haben und die wir verloren haben, aber irgendwann einmal müssen wir uns sagen, aber weinen hilft jetzt nichts. Jetzt müssen wir uns aufmachen und endlich lernen, auf Gottes Reden zu hören. Und so beginnt Zacharja seine ganzen Weissagungen. Ich hoffe, ihr habt die Lektion gelernt und wir wollen sie gelernt haben. Liebe Brüder, in der Vergangenheit, es ist uns schlecht gegangen, wir hörten nicht auf das Reden des Herrn, jetzt sind wir ein Untertanenvolk, die verlorene Herrlichkeit kommt in der Weise nicht mehr zurück, aber jetzt wollen wir auf Gottes Reden hören. Das einzig Vernünftige und Gescheite, was wir tun können. Wir wollen lernen, die Torheiten der Väter nicht zu wiederholen. Ja, der Herr ist heftig erzürnt gewesen. Es war Gottes Zorn, der über Juda und Jerusalem kam, und deshalb ging die Stadt und ging der Tempel in Flammen auf. Aber seid ihr nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten, also die Propheten Jeremia, als der letzte, und auch andere Propheten, die vor ihm weissagten, die früheren Propheten riefen zu euren Vätern, aber sie hörten nicht und merkten nicht auf. Und dann diese Frage in Zacharja 1, Vers 5, eure Väter, wo sind sie? Tja, die sind in ihren Gräbern, die sind in ihrem Ungehorsam umgekommen. In Babylon beerdigt. Und dann die Propheten, Vers 5, leben die ewig? Nein, die Propheten leben nicht ewig. Die Propheten, sie kommen, und nachdem sie ihren Auftrag erfüllt haben, zieht Gott sie wieder zurück, treten sie wieder ab. Man musste also die Stunde der Heimsuchung nutzen. Damals hatte Gott Propheten gesandt, er sandte sie aber nicht ewig. Irgendwann einmal hört Gott auf zu reden. Jetzt hat Gott wieder Propheten gesandt, zwei sind da, sie reden, die werden nicht ewig reden. Und darum sollten sie die Stunde der Heimsuchung nutzen. Jetzt, da Gott seine Knechte, die Propheten, zu ihnen sandte. Und Gott gibt seinem Volk immer wieder solche Stunden. Er redet zu seinem Volk. Und wir wissen es dann auch. Und er gibt uns Gelegenheit, dass wir uns von ihm brauchen lassen. Dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Hier sind wir. Brauch uns. Sende uns. Aber er redet nicht immer. Und wenn wir dann, wenn Gott zu uns redet, und wenn er seine Hand auf uns legt, wenn wir dann die Stunde nicht nutzen, ja, dann ist sie verstrichen. Das wollen wir lernen. Wir wollen lernen, wenn Gott redet, zu hören. Wenn wir nicht bereit sind, hinzuhören und nachher das zu tun, was Gott sagt, ja, dann hat es gar keinen Wert, weiter auf Gottes Reden zu warten. Und wir können es jetzt auf uns anwenden. Wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen, nicht hören wollen, was Gott sagt, können wir genauso gut aufhören, die Bibel zu lesen. Hat keinen Wert. Und das ist die erste Botschaft, die Sacharja an das Volk richtet. Wenn ihr nicht bereit seid zu hören, ja, was soll denn alles weitere reden zu euch? Es wird alles nutzlos sein, was Gott noch ferner euch sagen wird. Nein, schlimmer als nutzlos. Es wird eure Schuld nur vergrößern. Es wird euer Gericht nur erschweren. Es ist eine ganz gefährliche Sache, auf Gottes Wort zu hören. Aber nur dann gefährlich, wenn wir hören und es nicht beherzigen. Und so würde ich keinem hier in diesem Saal raten, einfach Bibel zu lesen und zu denken, ja, ich nehme dann das, was mir gefällt, nehme ich an, und was mir nicht so gefällt, nehme ich nicht an. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Denn je mehr wir wissen von Gott und von seinem Willen und von seinem Wort und von seinen Absichten, desto größere Verantwortung haben wir, und wenn wir dann nicht danach tun, ist unsere Schuld größer und geht es uns nachher schlimmer, als wenn wir Gottes Reden nie gehört hätten. Nun, was bewirkte diese Botschaft, diese erste Botschaft Zacharias? Steht im Vers 6 am Schluss, und sie kehrten um und sagten, so wie der Herr der Heerscharen vorhatte, uns nach unseren Wegen und nach unseren Handlungen zu tun, so hat er mit uns getan. Es ist alles eingetroffen, was Gott gesagt hat. Also wollen wir uns seinem Wort, seinem Reden stellen. Und dann hat Gott weiter zu ihnen geredet. Und zwar durch 8 Nachtgesichte. Die 8 Nachtgesichte, die folgen, sind eine einzige, großartige Trostbotschaft. Und das ist immer die Folge. Wenn wir uns von Gottes Wort überführen lassen, auch sehen, wir haben versagt, wir haben gesündigt, wir sind schuldig geworden, wir bekennen unsere Schuld und sagen, es tut uns leid, wir sind bekümmert darüber, dann beginnt Gott uns zu trösten. Und dann beginnt sein Wort uns zu Kraft und zu Leben und zu Freude und zu Licht zu werden. Das hat uns der Sohn Gottes übrigens auch gesagt. Er hat gesagt, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden, was? Getröstet werden. Die werden getröstet, die anfangen Leid zu tragen über ihr Versagen, ihre Sünde, ihren Ungehorsam, ihr Ungenügen, ihr zu kurz kommen. Dann beginnt Gott sie zu trösten und dann wird ihnen sein Wort zu Licht, zu Stärke, zu Freude, zu Wonne und gibt ihnen Mut. Und genau so geschieht jetzt in der nachfolgenden zweiten Botschaft. Diese zweite Botschaft ist sehr lang, von Kapitel 1, Vers 7 bis Kapitel 6, Vers 15. Und zwar besteht diese zweite Botschaft aus lauter Gesichten. Also nicht Worten, die der Prophet empfängt und dann im Namen des Herrn an das Volk weiterrichtet, sondern Gesichte. Und diese Gesichte, die hat er dann aufgeschrieben. Und die haben wir hier vor uns. Und diese 8 Nachtgesichte sind eine Trostbotschaft. Eine Botschaft über Befreiung und endgültige Wiederherstellung Jerusalems und Judas. Ja, in der Nacht ein Gesicht. Es ist Nacht, wo er sie empfängt, und ein Gesicht ist etwas, was man sieht, nicht hört. Ja, eine Vision, ein Gesicht, etwas, was man sieht, nicht hört. Und was Gott seinen Propheten in Gesichten mitteilt, ist immer Symbolsprache. Ist immer so. Ist auch im Buch der Offenbarung so. Darum muss man im Buch der Offenbarung immer darauf achten, wenn Johannes sagt, ich sah, dann ist alles Symbolsprache. Manchmal sagt er, ich hörte, dann ist es nicht Symbolsprache. Also Gesichte und diese Symbole wollen wir miteinander zu deuten suchen. Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Bitte? Aha, also noch 15 Minuten, noch 14 Minuten. Gut, dann können wir mit der ersten Botschaft, mit dem ersten Nachtgesicht schon anfangen. Das erste Nachtgesicht. Wir lesen diese Verse, Sacharja 1, die Verse 7 bis 17. Am 24. Tag im 11. Monat. Das ist der Monat Schebat, im zweiten Jahr des Darius. Geschah das Wort des Herrn zu Sacharja, dem Sohn Berekias, des Sohnes Iddos, dem Propheten. Also, ich schaute des Nachts und siehe, ein Mann, der auf einem roten Ross ritt. Und er hielt zwischen den Myrten, welche im Talgrund waren, und hinter ihm waren rote, hellrote und weiße Rosse. Und ich sprach, mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach, diese sind die, welche der Herr ausgesandt hat, um die Erde zu durchziehen. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen, und wir haben die Erde durchzogen, und siehe, die ganze Erde sitzt still und ist ruhig. Da hob der Engel des Herrn an und sprach, Herr der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht Jerusalems und der Städte Judas erbarmen, auf welche du gezürnt hast diese 70 Jahre? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, rufe aus und sprich. So spricht der Herr der Heerscharen, ich habe mit großem Eifer für Jerusalem und Zion geeifert, und mit sehr großem Zorn zürne ich über die sicheren Nationen, denn ich habe ein wenig gezürnt, sie aber haben zum Unglück geholfen. Darum spricht der Herr also, ich habe mich Jerusalem mit Erbarmen wieder zugewandt, mein Haus, spricht der Herr, soll darin gebaut und die Messschnur über Jerusalem gezogen werden. Rufe ferner aus und sprich, so spricht der Herr der Heerscharen, meine Städte sollen noch überfließen von Gutem, und der Herr wird Zion noch trösten und Jerusalem noch erwählen. Ja, in diesem Gesicht sollen die Juden getröstet werden. Das ist ganz deutlich. Das wird mit Nachdruck gesagt, wiederholt gesagt. Ich wende mich Jerusalem mit Erbarmung zu. Die Stadt soll wieder gebaut werden. Ich werde in ihrer Mitte wohnen. Sie soll noch überfließen von Gutem. Eine Trostbotschaft. In diesem Nachtgesicht spielt ein Mann die Hauptrolle. Um diesen Mann dreht sich alles. Dieser Mann ist der Engel des Herrn gleichzeitig. Das wird deutlich, wenn wir den Vers 8 mit dem Vers 11 vergleichen. Das Sacharja 1, Vers 8. Ich schaute des Nachts und sah einen Mann auf einem roten Ross, und er hielt zwischen den Myrten. Und dann Vers 11. Sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt. Also dieser Mann ist der Engel des Herrn, also der Herr selbst. Dieser Mann ist der Messias, der ein Mensch ist und auch der Herr selbst ist, nämlich Gott ist. Die drei Gruppen verschiedenfarbiger Rosse, die diesem Mann folgen, stehen für Gottes Wirken in der Vorsehung. Und zwar als Schlüssel zum Verständnis für diese verschiedenfarbigen Rosse dient uns Offenbarung 6. Offenbarung 6, auch verschiedenfarbige Rosse, ein weißes, ein rotes, ein schwarzes kommt dort vor und dann so ein grünliches oder ein fahles. Ja, und in Offenbarung 6, das kann man ganz deutlich zeigen, wenn wir Offenbarung 4 mit Offenbarung 6 vergleichen, diese Rosse, die ausziehen auf das Geheiß von einem der vier lebendigen Wesen hin, die stehen für Gottes Wirken in der Vorsehung, seine Gerichte der Vorsehung. Also diese Gruppen von verschiedenen farbigen Rossen, sie stehen für Gottes Wirken in der Vorsehung. Er lenkt die Geschicke der Völker. Gerade während der Zeit, wo Israel ein Untertanenvolk ist, ist es für das Volk Gottes von Bedeutung, das zu wissen. Und diese Rosse, sie ziehen aus hinter diesem Mann her, hinter dem Engel des Herrn. Die Reiter können ihn also nicht überholen. Sie können nur dahin gehen, wo er hingeht. Sie stehen unter seiner Führung und sie handeln unter seiner Anleitung. Er regiert sie. Dieser Engel des Herrn, das ist eben der Messias Israels, er betet für sein Volk. Tja, tatsächlich. So steht nämlich im Vers 12, da hob der Engel des Herrn an und sprach, Herr der Herrscharen. Und dann betet er für sein Volk und bekommt eine Antwort, eine tröstliche Antwort. Und so lernen wir an diesem ersten Gesicht, dass das Volk Gottes alle seine Wohltaten dem Messias verdankt, der sich als Mittler zwischen Gott und seinem Volk für sein Volk einsetzt. Können wir auch auf uns anwenden. Alle Wohltaten, die wir empfangen, fortwährend, während wir unterwegs sind, alle Segnungen, die wir empfangen, als Gemeinde, als Einzelne, als Gläubige, während wir unterwegs sind, verdanken wir der Fürbitte unseres Mittlers für uns. Er tritt beständig für uns ein. Ja, wir können sogar sagen, dass alle diese weiteren Nachtgesichte, die verschiedenen Segnungen im Einzelnen behandeln und zeigen, alle diese weiteren Nachtgesichte, all diese weiteren Segnungen sind die Antworten auf die Gebete des Engels des Herrn, des Messias Israels für sein Volk. Ja, nun wir werden uns noch Einzelheiten noch näher ansehen, aber versuchen wir uns zuerst einen Gesamteindruck zu verschaffen von diesem Gesicht. Die ganze Erde sitzt still und ruhig, so heißt es im Vers 11. Die ganze Erde sitzt still und ruhig. Das heißt, die Macht der herrschenden Völker ist festgefügt. Es bewegt sich nicht viel in der Völkerwelt. Nun, eigentlich hat man das ja gern normalerweise. Wir wären ja froh, wären festgefügte Zeiten, wäre das Imperium Romano und die Pax Romana, die vielgerühmte, oder auch die Pax Britannica, wäre uns auch willkommen. Aber so wie es jetzt ist, wo man nie weiß, was jetzt für ein Wahnsinniger welche Bombe schmeißt. Also eigentlich könnte man denken, ja, die Juden müssten doch zufrieden sein, aber für sie wäre es schlimm. Denn für sie sah es aus, diese Ordnung, wo heidnische Reiche alles bestimmen und wir von ihnen abhängig sind, die scheint völlig unerschütterlich. Ja, wird es jemals anders werden? Der Herr hat andere Gedanken über die Nationen und über Israel, als es eben der äußere Schein zu verstehen gibt. Nein, es wird nicht so bleiben, dass die Nationen obenauf sind und das Volk Gottes niedergedrückt ist. Er wird sich Jerusalems erbarmen. Aber das kann nicht anders geschehen, als dass er die sicheren Nationen erschüttert. Und er wird diese Ordnung, er wird sie aufbrechen. Und er wird Jerusalem wieder einsetzen, als Mittelpunkt der Erde, als seine Stadt, wo er wohnen und herrschen wird. Das ist zusammenfassend die Botschaft dieses ersten Nachtgesichts. Noch 3 Minuten, ja, gut. Dann ist es sicher passend, wenn wir hier schließen, und morgen Abend werden wir noch einige Einzelheiten aus diesem Gesicht nachtragen, bevor wir zum zweiten Gesicht kommen.